Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die insolvente Drogeriekette Schlecker hat heute 2200 Filialen endgültig geschlossen. Damit blicken knapp 11.000 Mitarbeiter in eine ungewisse Zukunft. Sie müssen Mitte kommender Woche mit der Kündigung rechnen, wenn sich die Bundesländer nicht auf die Finanzierung von Transfergesellschaften einigen. Dadurch könnten die Beschäftigten für bis zu 12 Monate etwa 2/3 ihres bisherigen Einkommens von der Arbeitsagentur erhalten.
Ein letztes Mal heißt es abschließen und ein letzter Dank an die treue Kundschaft. Bundesweit sind nun etwa 2200 Schleckermärkte dicht, für immer. Vorher hieß es Räumungsverkauf und Andrang, vor allem wegen satter Rabatte. Wie hier in Stuttgart sollte so viel wie möglich raus am letzten Verkaufstag. Das Filialnetz von Schlecker nun ausgedünnt, das gleiche droht der Belegschaft. Fast 11.000 Schlecker-Beschäftigte stehen auf Kündigungslisten.
Erstmal wünsche ich mir auch für alle die, die gekündigt sind oder die auf der Kündigungsliste stehen, dass da jetzt endlich eine Lösung kommt, eine vernünftige, was die Transfergesellschaft betrifft, weil das ist ja alles immer noch sehr wackelig.
Arbeitslosigkeit oder eben Transfergesellschaften für die Betroffenen, das sind die möglichen Szenarien. Eine Transfergesellschaft soll Arbeitskräfte auffangen und versuchen, sie in neue Jobs zu vermitteln. Das aber würde viel Geld kosten, 71 Millionen Euro. Und dafür sollen die Bundesländer bürgen. Schleckers Unternehmenssitz ist Ehingen in Baden-Württemberg. Im Schlecker-Stammland drängt der Wirtschaftsminister nun auf eine rasche Entscheidung für die Bürgschaften.
Ich bin vorsichtig optimistisch. Alle Länder sind noch an Bord im Prozess drin. Und deshalb glaube ich auch, dass die Chancen gut stehen, dass am Ende alle Länder mitmachen.
Die Entscheidung, ob es zu Schlecker-Transfergesellschaften kommt, soll am Mittwoch fallen. Ganz unabhängig davon ist das Kapitel Schlecker heute für fast 11.000 Mitarbeiter zu Ende gegangen.
Im Opel-Werk in Bochum sollen noch bis mindestens 2014 Autos gebaut werden. Die Führung des Unternehmens ist Gerüchten entgegengetreten. Der US-Mutterkonzern General Motors wolle das Werk entgegen früheren Zusagen demnächst schließen. Vorstandschef Stracke machte allerdings klar, dass auf die Beschäftigten Lohneinbußen zukommen könnten.
Hier ist Opel die klare Nummer 1. Auf dem Parkplatz vor dem Opel-Werk in Bochum sieht man kaum eine andere Marke. Weil das auf Europas Straßen anders ist, sind sie wieder da, die Gerüchte. General Motors wolle hart durchgreifen, um die Tochter Opel aus den roten Zahlen zu führen, heißt es. Bis zu 2 europäische Werke sollten geschlossen werden. Der Opel-Vorstandsvorsitzende widerspricht. Erstmal. Wir haben einen Vertrag bis 2014, der eine Standortsicherung vorsieht, und diesen Vertrag werden wir einhalten. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, das Unternehmen profitabler zu gestalten. Im Moment drehen wir jeden Stein um das Unternehmen profitabler auszurichten. Der Hintergrund? Opel verkauft zu wenig Autos, die Werke sind nur zu 3/4 ausgelastet. Durch Schließungen könnte Opel versuchen, effektiver zu werden. Neben einem Werk in England gilt besonders der Standort Bochum als gefährdet. Hier arbeiten 3200 Opelaner. Der Betriebsrat warnt vor der Schließung und fordert, auf Wachstum zu setzen.
Man kann genug Fahrzeuge in den Opelwerken bauen, um die Überkapazitäten zu beseitigen. Und diese Fahrzeuge kann man außerhalb von Europa verkaufen. Es gibt sehr viele Märkte außerhalb von Europa, wo man Opel-Fahrzeuge haben will. Und dann wäre das Problem der Überkapazitäten gelöst.
Neue Märkte zu erschließen, hat auch der Opel-Vorstand angekündigt. Kommende Woche trifft sich der Aufsichtsrat, um zu diskutieren, wie Opel profitabler werden kann. Ohne Opfer wird es wohl nicht gehen.
Die Bundesregierung will möglichst bald Beratungen mit der Opposition über den EU-Fiskalpakt aufnehmen. Dabei soll unter anderem darüber gesprochen werden, wie die Finanzmärkte an den Kosten der Euro-Krise beteiligt werden können. Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat müssen den Pakt mit 2/3 Mehrheit billigen. Darin verpflichten sich 25 der 27 EU-Staaten auf eine solide Haushaltspolitik, unter anderem mit Hilfe einer Schuldenbremse und neuer Sanktionen für Defizitsünder.
Auftakt zur letzten Runde um den Fiskalpakt. Bestätigt ist, dass CDU-Fraktionschef Kauder mit der Opposition reden wird über mögliche Wege zur Einigung, aber kein Wort. Der Finanzminister ließ lediglich verlauten, dass er eine Transaktionssteuer nach wie vor ablehne. Auch die FDP sagt heute nichts zu möglichen Kompromissen. Die Grünen nehmen das Gesprächsangebot zur Kenntnis, knüpfen die Zustimmung zum Fiskalpakt aber an Zugeständnisse.
Wir müssen das Eigenkapital der Europäischen Investitionsbank aufstocken und wir müssen vorankommen bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
Das heißt aber nicht, dass nicht auch eine andere finanzielle Beteiligung der Finanzmärkte an den Kosten der Euro-Rettung möglich wäre. Die SPD meidet deshalb den Begriff Transaktionssteuer gleich ganz.
Es geht darum zu klären, was ist nötig, damit Europa aus der Krise rauskommt. Und dafür brauchen wir Impulse für Wachstum, für Beschäftigung, für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Geld dafür. Und das Geld muss kommen von den Spekulanten an den Finanzmärkten, die wir besteuern müssen.
Dies könne auch beispielsweise eine Besteuerung von Finanzgeschäften sein, die über eine reine Börsenumsatzsteuer hinausgeht.
Während erste Reaktionen der Opposition zeigen, dass eine Einigung über den Fiskalpakt auch ohne eine sofortige Einführung der Transaktionssteuer möglich sein könnte, zeigt das Schweigen der Koalitionsparteien vor allen Dingen eins. Der Abstimmungsbedarf, wann und wo und wie Zugeständnisse gemacht werden könnten, ist nach wie vor groß. Schuld daran scheint in erster Linie der kleinere Koalitionspartner, die FDP, zu sein.
Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble sind nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel bereit, einer Aufstockung des Euro-Rettungsschirms zuzustimmen. Wie das Magazin unter Berufung auf Regierungskreise schreibt, beugen sich beide dem Wunsch wichtiger Partnerländer und des Internationalen Währungsfonds. Danach sollten die Mittel des mit 440 Milliarden Euro ausgestatteten vorläufigen Rettungsschirms EFSF und seines dauerhaften Nachfolgers ESM kombiniert werden. Das Bundesfinanzministerium dementierte, dass eine Entscheidung gefallen sei.
Zehntausende Menschen haben heute auf den größten deutschen Flughäfen gegen die Belastung durch Fluglärm protestiert. In Frankfurt forderten die Demonstranten die Stilllegung der neu gebauten Nordweststartbahn und ein strenges Nachtflugverbot. Zu einer Brotzeit in Ruhe hatten die Bürgerinitiativen in München in eines der Terminals geladen. Im Mittelpunkt der Kritik hier die geplante dritte Start- und Landebahn. Fluglärm macht krank, fanden auch gut 10.000 Demonstranten am neuen Flughafen in Berlin-Schönefeld und forderten ein striktes Nachtflugverbot und die Überarbeitung der geplanten Flugrouten. Protestiert wurde auch auf den Airports in Düsseldorf, Köln und Leipzig.
Die französische Regierung hat Kritik am Polizeieinsatz gegen den Serienmörder von Toulouse zurückgewiesen. Innenminister Guéant sagte der Tageszeitung Le Figaro, den Attentäter zu töten sei die einzige Möglichkeit gewesen. Dessen älterer Bruder wurde heute für weitere Befragungen in die Nähe von Paris gebracht. Er erklärte, nichts von den Anschlagsplänen gewusst zu haben, er sei aber stolz darauf. Im Syrien-Konflikt will Russland einen Vorschlag für einen Waffenstillstand vorlegen. Nach Kreml-Angaben wird Präsident Medvedev den Plan dem UN-Sondergesandten Annan vorstellen, der heute nach Moskau reiste. Ziel müsse es sein, die Opposition an den Verhandlungstisch zu bringen. Russland ist enger Verbündeter Syriens. Im Land selbst soll es, wie hier in Homs, auch heute wieder zu schweren Angriffen gekommen sein. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden etwa 20 Aufständische und Soldaten getötet. Bei seinem ersten Besuch in Mexiko ist Papst Benedikt dem 16. ein begeisterter Empfang bereitet worden. Hunderttausende kamen, um das Oberhaupt der katholischen Kirche zu begrüßen. Für morgen ist eine große Messe geplant. Viele Mexikaner erwarten auch Äußerungen des Papstes zu den sozialen Problemen des Landes sowie zum Kampf zwischen den Drogenkartellen und dem Staat.
Den Finger am Abzug, alles im Blick. 13.000 Polizisten sind in Leon, um ihn zu schützen. Papst Benedikt den 16. Es ist eine schwierige Reise, denn er besucht ein Land, das zerrissen ist von Gewalt und Korruption. Deshalb will er den Mexikanern in erster Linie Hoffnung bringen. Alltag in Mexiko, das sind Schusswechsel, Tote und Verletzte auf der Straße. Erst vor wenigen Tagen wurden 12 Polizisten an der Westküste erschossen. Sie gerieten in einen Hinterhalt. Sie sind die jüngsten Opfer eines Krieges, den zahlreiche Banden untereinander und gegen die Polizei führen. Ein Problem, das der Papst von Beginn an thematisiert. Bereits im Flugzeug verurteilt Benedikt diesen blutigen Drogenkrieg scharf. Es muss etwas getan werden gegen dieses Böse, das die Gesellschaft und die Perspektiven der Jugend zerstört. Es liegt auch eine große Verantwortung bei der Kirche, die Menschen aufzuklären über die Vergötterung des Geldes und die falschen Versprechungen, die damit verbunden sind. Ein weiteres Problem in Mexiko: Menschen verschwinden spurlos, werden entführt. Zurückbleiben verzweifelte Angehörige. Wir sind sehr traurig. Mein Ehemann und mein Sohn sind verschwunden. Mein Sohn hat 3 Kinder zurückgelassen. Sie haben meinen Mann Ernesto wohl ermordet. Und das Morden in Mexiko geht weiter. 50.000 Tote in den vergangenen 6 Jahren. Der Papst hat die desaströsen Auswirkungen dieses Drogenkrieges erkannt. Deshalb appellierte er so eindringlich vor allem an die Jugend Mexikos, den, so Benedikt, Verlockungen des schnellen Geldes zu widerstehen. Ein moralischer Appell, in dem spürbar auch Verzweiflung mitschwingt.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Bayern München Spitzenreiter Dortmund auf den Fersen. Der Rekordmeister gewann gegen Hannover 96 mit 2:1. Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Berlin 1:3, Freiburg-Kaiserslautern 2:0, Bremen-Augsburg 1:1. Im Spiel Schalke-Leverkusen steht es kurz vor dem Ende 1:0. Bereits gestern besiegte Wolfsburg-Hamburg mit 2:1. Morgen trifft dann noch Stuttgart auf Nürnberg und Köln empfängt Dortmund. Die Tabelle: München nur noch 2 Punkte hinter Spitzenreiter Dortmund. Mönchengladbach noch auf Rang 3 vor Schalke. Leverkusen und Bremen auf den Europa-League-Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim, dann Nürnberg und Mainz. Köln auf Rang 13 stehen mit Abstiegssorgen. Stark gefährdet Augsburg, Hamburg, Berlin und Schlusslicht Kaiserslautern.
Stefanie Beckert hat bei der Eisschnelllauf-WM in Heerenveen Silber über 5000 Meter gewonnen.
Ich bin im Großen und Ganzen mit mir so schon zufrieden mit dem ganzen Ausfall, den ich hatte und alles. Also es lief einfach super.
Die Erfurterin musste im direkten Duell gegen Claudia Pechstein antreten und konnte sich bereits früh entscheidend absetzen. Nach einer schwierigen Saison mit schweren Rückenproblemen ist der 2. Platz ein glänzender Erfolg für Beckert. Bronze ging an Claudia Pechstein. Wieder einmal unschlagbar war die Tschechin Martina Sablikova, die ihren 5. WM-Titel in Folge über 5000 Meter gewann.
An diesem Wochenende beginnt in den meisten Ländern Europas die Sommerzeit. In der kommenden Nacht werden um 2 Uhr die Uhren eine Stunde vorgestellt. Abends bleibt es damit länger hell. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. März.
An dem meist sonnigen und warmen Hochdruckwetter ändert sich in den nächsten Tagen wenig. Bei nördlichen Winden sorgt feuchte Seeluft im Norden Deutschlands allerdings für zum Teil zähe Hochnebelfelder. Die gibt's auch heute Nacht. Im Süden sind auch noch örtliche Schauer unterwegs. In der Nähe von Flüssen und Seen bildet sich später stellenweise Nebel, sonst ist es meist klar. Morgen wird es nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. In Küstennähe halten sich zum Teil zähe Hochnebelfelder und im Süden gibt's wieder Quellwolken, die an den Alpen örtliche Schauer bringen. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Im Westen heute Nacht 7 bis 9 Grad, in einigen Alpentälern wieder leichter Frost. Morgen auf den Inseln von Nord- und Ostsee 7 bis 8, entlang des Rheins um 20 Grad. Der Montag beginnt mit örtlichen Frühnebelfeldern, dann wird es verbreitet sonnig. Auch am Dienstag viele Stunden Sonnenschein, der im Nordosten gebietsweise von Hochnebel getrübt wird. Am Mittwoch dominiert im Norden und Nordosten die Farbe grau, sonst meist blauer Himmel mit nur wenigen Wolken.
Um 21.50 Uhr begrüßt sie Karin Mioska in den Tagesthemen. Sie informiert über den Schlussverkauf bei Schlecker und wie hunderttausende Mexikaner den Papst bejubeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.